Der Herr ist auferstanden. Jesus lebt. Das ist die beste Botschaft, die in dieser Welt je verkündigt werden kann und verkündigt wird. Es ist die Sensation der Weltgeschichte. Jesus blieb nach seiner Hinrichtung nicht im Grab liegen. Er wurde auferweckt, er lebt. Und deshalb können wir uns darüber freuen, dass Jesus den größten Feind des Menschen besiegt hat, den Tod. Oder anders gesagt, das Totenreich konnte Jesus nicht zurückhalten und deshalb ist Jesus stärker als der Tod. Und wenn wir so in unserer frommen Welt vom Sieg Jesus sprechen, denke ich, manchmal wissen wir gar nicht mehr, von was für einem Sieg wir sprechen. Wir sprechen exakt von diesem Sieg, dass der Tod die Kraft über unser Leben verliert. Dass Jesus das Totenreich verlassen hat und somit ist der Tod besiegt. Deshalb ist Jesus stärker als der Tod. Und durch seine Auferstehung hat er die Schlüsselgewalt über das Totenreich, wie er selber sagt in der Offenbarung: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Ich habe also die Schlüsselgewalt. Ich bin mächtiger als das Totenreich. Die Bedeutung der Auferstehung wird von vielen Menschen nicht wirklich verstanden. Sie finden, es sei nicht so wichtig, ob Jesus tatsächlich auferstanden sei oder nicht. Und vielleicht gibt es auch unter uns Leute, die das nicht für besonders wichtig halten. Hauptsache, wir glauben an Jesus. Das mit der Auferstehung ist ein Thema, worüber man diskutieren kann. Die einen sehen es so, die anderen sehen es anders. Alles halb so schlimm. Es ist aber von größter Bedeutung und Wichtigkeit, ob Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden wir an einen toten Gott glauben. Wir würden einen toten Gott besingen. Wir würden Jesus ehren als Leichnam. Es stimmt, man kann in dieser Frage verschiedener Meinung sein. Wollen wir aber die biblischen Aussagen ernst nehmen, dann gibt es nur eine richtige Meinung zur Auferstehung. Jesus ist auferstanden, er hat das Grab verlassen und mit einem Auferstehungsleib weitergelebt. Es gab keinen Leichnam mehr. Der ist nicht aufzufinden, es gibt ihn nicht, weil sein Körper verwandelt wurde. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre der christliche Glaube total bedeutungslos. Er würde vielleicht zur Befriedigung unserer religiösen Bedürfnisse dienen, mehr nicht. Wie wichtig die Auferstehung von Jesus ist, macht der Apostel Paulus den Christen in Korinth deutlich. Er schreibt: Ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube eine Illusion, eine Täuschung. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Es gäbe keine wirkliche Hoffnung, keine erfreuliche Zukunft für uns Christen. Denn Paulus sagt, auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann, wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es keine Auferstehung. Dann ist das Totenreich mächtiger. Der christliche Glaube hätte vielleicht im Diesseits eine geringe Bedeutung, aber im Jenseits, in der Ewigkeit, wäre er bedeutungslos. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden wir am Ende unseres Lebens als Betrogene dastehen, als solche, die ein Leben lang einen Gott angebetet haben, der gar nicht wirklich lebt und existiert. Es gäbe für uns keinen Himmel, nur die Hölle. Unsere Sünden wären nicht vergeben. Es gäbe keine Auferstehung der Toten, keinen Himmel, keine Herrlichkeit, keine Wohnungen, die Jesus für uns bereit macht. Es gäbe nichts, nichts außer Verlorenheit. Deshalb sagt Paulus, wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, Wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder wie es Luther etwas kräftiger übersetzt, lasst uns saufen, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann lasst uns einfach alles aus diesem Leben herausholen, was wir aus diesem Leben herausholen können. Alle Aufgaben machen keinen Sinn. Paulus hätte sich nicht einmal steinigen lassen für einen Gott, der tot ist. Es wäre sinnlos, sein Leben auf Jesus auszurichten, wenn er im Grab geblieben wäre. Aber weil wir wissen, jedenfalls die meisten von uns, dass Jesus aus dem Grab herausgekommen war, deshalb ist Ostern ein Freudenfest schlechthin. Jesus ist auferstanden. Das ist das Großartige nach Karfreitag. Natürlich kann ich verstehen, wenn Menschen mit der Vorstellung, dass ein Verstorbener auferweckt wird, Mühe haben. Schließlich erlebte noch niemand von uns, nehme ich an, eine Auferstehung. Niemand sah, wie einer, der tot war, plötzlich wieder lebte. Gewünscht habe ich mir das schon. Ich habe mal gesehen, war ein junger Mann, den ich gut kannte, hat Theologie studiert und ist nachts überraschend verstorben. Und ich weiß noch, ich bin in dieser Kapelle gesessen und habe gesagt, Herr, lass ihn wieder aus dem Sarg kommen. Die junge Frau zurückgelassen. Selbst die Jünger hatten große Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus das Grab verlassen hatte und auferstanden war. Tiefe Zweifel beherrschten sie, obwohl sie bei Lazarus Zeugen einer Totenerweckung waren. Sie hatten ja schon kurz vorher das erlebt, wie ein Toter wieder zum Leben erweckt wird. Wie groß diese Zweifel waren, sehen wir heute am Beispiel des Jüngers Thomas. Ich lese zuerst den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas war kein gleichgültiger und leichtfertiger Jünger. Mit ganzer Hingabe folgte er Jesus. Er war bereit für und mit Jesus sein Leben zu riskieren. Als sich Jesus in eine gefährliche Situation begeben wollte, sagte er den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm, um mit ihm zu sterben. Das war der Thomas. Das war also nicht so ein Halodri, der ein bisschen da, ein halbfrommer, sondern er war eifrig mit Jesus unterwegs. Er war bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Doch dann, nach der Hinrichtung seines Meisters, überfielen die Jünger eine unsägliche Trauer. Wie eine verscheuchte Herde ohne den Hirten irrten sie umher. Sie mussten damit rechnen, von den Juden verfolgt und gepeinigt und sogar gesteinigt zu werden. Johannes berichtet, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und trotz verschlossenen Türen betrat Jesus am Sonntag nach seiner Kreuzigung diesen Raum. Ja, wie muss man sich jetzt das vorstellen? Natürlich ist Jesus nicht wie ein so ein Superheld, quasi watsch durch die Türe, wie man das so in den Filmen manchmal sieht, dann laufen sie durch die Türen hindurch, sondern man muss sich das, meine ich, oder kann man sich so vorstellen, die sichtbare und unsichtbare Welt sind wie einander verwoben. Wenn es Gott einen Moment den Vorhang öffnen würde, würden wir staunen, was wir sehen würden, was uns alles umgibt. Es ist wie die sichtbare Welt und unsichtbare Welt ist wie durchwoben. Und wenn Jesus in diesen Raum hineintritt, dann tritt er in diesen Raum hinein und betritt dann die sichtbare Welt. Er läuft also nicht durch die Türen hindurch, sondern er kommt über die sichtbare Welt und wird dann sichtbar. Das war in der Zeit, als Jesus nach der Auferstehung die Jünger besuchte, war das immer die Art und Weise, wie er erschienen war. Thomas war abwesend. Wir wissen nicht, wo er war. Vielleicht benötigte er noch Zeit für sich, um seine Trauer zu verarbeiten. Und als Thomas die Jünger traf, berichteten sie natürlich begeistert über ihre Begegnung mit Jesus. Sie erzählten, wie er ihnen seine Wundmale und seine Hände und an seine Seite gezeigt hatte. Das ist unmöglich, dachte Thomas. Und trotzig entgegnete er, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Er konnte und wollte nichts glauben, was er mit seiner Vorstellungswelt nicht in Einklang bringen konnte. Er wollte seinen Kollegen erst glauben, wenn er Jesus mit eigenen Augen sehen und seine Wunden berühren kann. Ich kann Thomas sehr gut verstehen. Vermutlich hätten wir ähnlich reagiert. Nicht selten verhalten wir uns wie Thomas, manchmal würden wir doch Jesus auch gern sehen. Genau wissen, was wir tun sollten. Doch das geht nicht, noch nicht. Paulus sagt, wir leben noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Wir schauen und anfassen möchte und nicht allein dem vertrauen will, was Gott uns in der Bibel sagt, der begibt sich auf einen ganz gefährlichen Weg. Der wird anfällig für Irrlehren jeglicher Art. Wir haben ein riesiges Angebot von Leuten, die uns sagen, da kannst du Jesus ganz besonders erleben und da greift Jesus ein und da ist Jesus präsent und so weiter. Der Beweis für die Liebe Gottes zu uns finden wir in der Liebestat Gottes. Paulus schreibt, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Einen größeren Beweis seiner Liebe gibt es nicht. Es gibt nicht mehr Liebe. Mit seinem Tod am Kreuz hat uns Gott gezeigt, wie unermesslich groß seine Liebe zu uns ist. Jesus hatte ein gewisses Verständnis für die Not des Thomas. Aber Thomas musste noch eine Woche warten, bis ihm Jesus begegnete. Und wieder betrat Jesus den Raum der Jünger, obwohl die Türe verschlossen war. Diesmal war Thomas auch bei den Jüngern. Sie schlossen ihn nicht aus, weil er ihnen nicht glaubte. Sie kannten sich ja selbst gut genug. Denn jeder von ihnen glaubte erst an die Auferstehung von Jesus, als sie Jesus mit eigenen Augen sahen und er ihnen seine Wundmale zeigte. Den Frauen, die Jesus gesehen hatten, glaubten sie nicht, als diese über das leere Grab berichteten. Die Apostel hielten das alles für leeres Gerede, glaubten ihnen nicht, Frauengeschwätz. Auch Maria Magdalena, die Jesus als Auferstandenen zuerst sah, auch ihr glaubten sie nicht. Maria aus Magdala berichtete den Jüngern, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Keiner der Jünger konnte sich eines vorbildlichen Glaubens rühmen. Deshalb werden Sie auch die Reaktion des Thomas gut verstanden haben. Und deshalb habe ich es auch nicht gern, wenn wir vom ungläubigen Thomas sprechen. Weil die anderen Jünger waren genauso ungläubig. Die haben es auch erst geglaubt, dass sie Jesus mit eigenen Augen gesehen haben. Der Thomas war nicht ungläubiger als die anderen. Er ist einfach ein bisschen zu spät gekommen, deshalb ist er jetzt halt prominent ein bisschen erwähnt. Jesus betrat den Raum und als erstes sagte er, Friede sei mit euch. Wie wohltuend, wenn der Herr aller Herren zu den verängstigten Jüngern kommt und was er zuerst einmal ihnen zuspricht, ist der Friede. Keine Schimpfworte, keine Belehrung, kein Vorwurf. Warum habt ihr nicht sofort geglaubt, als Maria Magdalena kam und so weiter, sondern Friede sei mit euch. Wie nötig hatten sie diesen Zuspruch. Die verängstigte kleine und hilflose Gruppe von Menschen, die sich von verschiedenen Seiten bedroht wusste. Wenn Jesus seinen Freunden begegnete, dann bringt er diesen tiefen Frieden mit. Es ist nicht der Weltfriede, den Jesus mitbringt, sondern den Frieden mit Gott, dem Schöpfer. Durch das Opfer am Kreuz hat Jesus unsere Schuld beseitigt und dadurch die Versöhnung mit Gott ermöglicht. Und diese Versöhnung bringt uns diesen tiefen Frieden. Und wenn wir den schon lang haben, dann wissen wir vielleicht gar nicht mehr, was für ein Reichtum das ist. Frieden mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu haben. Weil wir gar nicht mehr wissen, wie das ist, wenn man mit diesem Unfrieden lebt in sich. So dürfen wir diesen Zuspruch von Jesus an seinen Jünger auch für uns persönlich nehmen. Friede sei mit euch. Jesus will Frieden in dein Leben hineinbringen. Und wenn du Jesus begegnest, begegnest du dem Friedensstifter schlechthin. Gott hat immer Gedanken des Friedens über denen, die ihn lieben. So sagte Gott zu seinem Volk, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Nun wandte sich Jesus direkt an Thomas. Er wusste genau, wie die Zweifel in ihm nagten. Und Jesus forderte ihn auf, legt einen Finger auf diese Stelle hier und ziehe dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus kannte den Wunsch von Thomas. Man könnte nun denken, dass Thomas vorsichtig seine Hand auf die Wunden von Jesus legte. Doch Johannes beschreibt das Geschehen so, dass man den Eindruck bekommt, dass Thomas Jesus gar nicht mehr berührte, sondern anbetend vor ihm niederfiel. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Alle Zweifel waren in einem Augenblick weg. Jetzt war ihm alles klar. Jesus, mein Herr, er ist Gott, mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und nun fordert Jesus Thomas auf, nicht mehr ungläubig, sondern gläubig zu sein. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass christlicher Glaube nur dann wirklicher Glaube sein kann, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Erst dann habe ich erkannt, wer Jesus ist. Erst dann glaube ich an den wahren, lebendigen Gott. Der Glaube an einen Jesus, der tot ist, ist kein rechter Glaube, kein rettender Glaube. Nur wer an den auferstandenen Jesus glaubt, glaubt im richtigen Sinn. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Es ist interessant oder besser gesagt typisch, dass gerade diese außerordentlich wichtige Tatsache unseres Glaubens sehr oft geleugnet wird. Da gibt es Meinungen, die sagen, es sei nicht wichtig, ob Jesus tatsächlich auferstanden sei oder nicht. Wichtig sei das Gedankengut, das weiterlebt. Die Gedanken und Weisheiten von Jesus sollen in unseren Herzen auferstehen, sollen uns Orientierung sein. Das tönt alles sehr schön und nett und lässt sich gut erzählen. Es gibt Theologen, leider nicht wenige, die vertreten, dass die Auferstehung eine Idee der Jünger und der ersten Gemeinden war. Sie hätten so ihre Trauer und Ratlosigkeit überwunden. Wer so denkt, der glaubt nicht an den lebendigen Gott. Jesus ist wirklich auferstanden. Das beweisen doch die Berichte über die Jünger. Wir können dem Thomas und seinen Kollegen doch dankbar sein, dass sie so hartnäckig ungläubig waren. Das zeigt uns doch, dass sie sich nicht von einer Idee hätten überzeugen lassen. Sie wollten Jesus sehen, sie wollten ihn berühren, sie hätten sich garantiert gegen eine erdichtete Geschichte gewehrt. Sie hätten gesagt, nein, wir haben ihn nicht gesehen, seit er gestorben ist. Sie hätten sich gewehrt, sie waren nicht bereit, irgendeiner Fabel zu folgen. Entweder ist er auferstanden oder ist nicht auferstanden. Thomas hätte übrigens bei keinem Raub des Leichnams von Jesus mitgemacht, wie die Hohepriester und Pharisäer befürchteten und nachher behauptet hatten. Und Pilatus bat den Befehl bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Das erste war kein Betrug und das zweite war auch kein Betrug. Aber die Jünger wären nie und nimmer auf die Idee gekommen, den Leichnam zu stehlen, für was auch. Die haben nicht so theologisch gedacht, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die wussten ganz genau, wenn Jesus aufersteht, dann ist er der Messias. Dann würde ich diese Männer gerne einmal fragen, warum geht ihr zu Pilatus und lasst die Soldaten das Grab bewachen und warum setzt ihr euch nicht selber vor das Grab und wartet, ob jetzt der Jesus aufersteht. Und dann hättet ihr gewusst, ob der Messias ist oder nicht. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten nicht ihre Macht verlieren. Jesus ist auferstanden. Er hatte sein Grab verlassen und sitzt jetzt zu Rechten seines Vaters im Himmel. Nun, Jesus sagte den Jüngern, wie die Gemeinde in Zukunft wachsen wird. Zu Thomas sagte er, jetzt wo du mich gesehen hast, jetzt glaubst du. Kein großes Kunststück. Das war eine klare Zurechtweisung, denn Thomas verhielt sich nicht vorbildlich. Jesus tadelte zuvor auch die anderen Jünger. Markus berichtet, Jesus erschien den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Nicht nur Thomas war also ein schlechtes Vorbild, sondern alle Jünger waren schlechte Vorbilder. In Zukunft wird man Jesus nicht mehr sehen können. Rettung ist nur möglich, wenn man den Zeugen der Auferstehung glaubt. Deshalb sagt Jesus zu Thomas und den anwesenden Jüngern, Also, sagt es, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. In Zukunft werden die Nachfolger von Jesus, ohne ihn gesehen zu haben, an ihn glauben. So wird Kirche wachsen. Und folgerichtig schrieb Petrus später, Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr eure Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlich herrlicher Freude. Also Petrus geht konsequent davon aus, dass kein einziger Christ, der nicht mit Jesus, dem Auferstandenen, unterwegs war, je Jesus gesehen hat. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Die Apostel sind die Zeugen der Auferstehung von Jesus und wir glauben aufgrund von ihrem Zeugnis, wie Jesus in einem Gebet sagt, ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Nicht, weil sie mich gesehen haben, sondern auf ihr Wort hin. Der Glaube wird durch die Verkündigung der Apostel weiter verbreitet. Wir können nicht wie Thomas erwarten, dass Jesus uns erscheint und sagt, erst wenn ich deine Wunden sehen darf und dich anberühren darf, dann glaube ich an dich. Dann wird nichts passieren, weil Jesus ist jetzt beim Vater. Zu den Glücklichen zählen kann sich jeder, wer an Jesus glaubt, ohne ihn gesehen zu haben. Wir vertrauen heute dem Zeugnis dieser Apostel, die nicht glauben wollten, dass Jesus auferstanden war. Ihr Zeugnis kann gerade deshalb überzeugen, weil sie erst dann glaubten, als sie den Auferstandenen gesehen und ihn berührt hatten. Nun sind sie für uns die Zeugen, und wir vertrauen ihrem Zeugnis. So lesen wir im Hebräer. Es war der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündigt wurde, als Jesus. Und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört. Ihr Zeugnis war zuverlässig. Und dieses Zeugnis wird uns in der Bibel überliefert. Die Auferstehung ist einer der wichtigsten Grundpfeiler unseres Glaubens. Wenn wir die Auferstehung Jesu in Frage stellen, dann stellen wir den gesamten christlichen Glauben in Frage. Reißen wir das ein, nehmen wir diesen Pfeiler von der Kreuzigung, dass Jesus unsere Schuld getragen hat am Kreuz, nehmen wir diesen Pfeiler weg, dann fällt auch der Auferstehung. Reißen wir den von der Auferstehung weg, fällt auch der von der Kreuzigung. Der Glaube stürzt ein, wenn wir einen dieser Pfeiler einreißen wollen. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir alle verloren noch in unseren Sünden. Wir würden vor dem jüngsten Gericht nicht bestehen können, aber nun können wir mit Paulus bekennen, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das sollte Grund genug zur Freude sein. Jesus hat den Tod besiegt, durch ihn sind wir zum Leben befreit. Wie Petrus können wir voll Dankbarkeit sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn vom Tod auferweckt hast. Dass für uns klar ist, dass Auferstehung möglich ist, dass die Macht des Todes besiegt ist. Und wer an dich, Herr Jesus, glaubt und dir vertraut, der hat im Grunde genommen mit dem Tod auch nichts mehr zu tun. Der wird nur noch sterben. Es wird nur noch ein Übergang sein in die für uns noch unsichtbare Welt. Aber mit dem Tod haben wir dann nichts mehr zu tun, weil du hast den Tod besiegt. Dafür möchten wir dir danken. Du bist der Auferstandene. Du lebst und bist jetzt zu Rechten deines Vaters. Und wir können mit all unseren Fragen, all unseren Nöten, all unseren Freuden immer auch wieder vor dich kommen. Wir beten dich an. Amen.